Vielen Dank für euer Beten, danke für dein Begleiten, euch auch im Lobpreis. Wir werden gleich jetzt nach der Botschaft nochmal einen Moment nehmen, wo wir diesen Gott, unseren Herrn und König, ehren wollen, ihn preisen wollen. Ich möchte von der Botschaft, die ist heute Morgen auch ein bisschen kürzer, es war ja schon so viel Botschaft mit drin, zum Psalm 24 mit euch gehen. Und wir hören da einen Juden, einen Israeli, David, König David. Ja, ich denke, ihr kennt den Psalm 24. Ich habe es überschrieben, der König der Herrlichkeit zieht ein. Advent. Wir feiern sein Kommen vor 2000 Jahren. Und auch wir zünden Kerzen an in dieser Adventszeit und nicht nur dann, ja, als Symbol für, dass er das wahre Licht ist und dass wir kein Licht haben, wenn wir nicht bei ihm sind. Und König David hat im Psalm 24 ganz Elementares auch ausgedrückt. Am Ende heißt es dort, ja, mach die Tore weit. Und wir kennen dieses Adventslied, das wollen wir nachher auch singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Geht weit, weit zurück, tausende Jahre zurück in das, was König David erkennen durfte, was er schon wissen durfte, ahnen durfte, auch über einen anderen Juden, der dann später kam, vor 2000 Jahren, Jesus Christus in Israel, in Bethlehem zur Welt gekommen. Das Licht für die Heiden, Völker, für uns, uns erreicht. Der König der Herrlichkeit zieht ein. Welche Verbundenheit heute Morgen mit Advent und Hanukkah, mit den Wurzeln, die für einige Zeit wie ausgerissen waren, ja, und jetzt seit über 70 Jahren zurück sind im Land, der Staat Israel existent. Ganz, ganz spannend, in welcher Zeit wir leben und auch du und ich, wir als Generation dazugehören, was wir mitbekommen, ja. Wir leben in dieser, nicht in dieser 1900-jährigen Zeit, wo das jüdische Volk in der Diaspora war, sondern wo sie zurück sind, wie Hesekiel es auch vorausgesagt hat. Und da sind wir heute und wir feiern Advent, weil das Licht zu uns gekommen ist, in Jesus Christus. Und wir feiern zugleich prophetisch, er wird wiederkommen. So wie Israel seinen Messias erwartet, erwarten wir die Wiederkunft des Messias. Und das kommt da zusammen. Wir schauen mal rein in diesen kurzen Psalm, schauen uns jetzt immer zwei Verse an, so in vier Schritten. Vers 1 und 2, ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Der Schöpfer des ganzen Universums. Ja. In diesem Psalm erklärt nicht David, sondern das Wort Gottes uns damit, dass wir die Grundlage erkennen müssen, in was hinein Jesus als Licht gekommen ist. Nämlich in was? In sein Eigentum. Wir haben uns nicht selbst erschaffen. Woher kommt die Erde? Worauf und woraus besteht sie? Warum besteht sie? Zu welcher Bestimmung ist sie gesetzt? Wo geht es hin? Es ist ja auch dieses Zeugnis vom Apostel Johannes im Kapitel 1 vom Johannesevangelium, wo es dann heißt, und das Wort wurde Fleisch. Und ein paar Verse weiter heißt es dann, er kam in sein Eigentum, die Erde, die Menschen, die Krone der Schöpfung, du und ich, die wir gemacht sind. Ja, wir leben in einer spannenden Zeit im Moment. Wir spüren, dass die Welt in großen Herausforderungen ist. Das sind viele, viele Fragen über Umwelt, über Klima, über Zerstörungen, über Erschütterungen. Und wir finden das alles auch im Wort Gottes, dass das, je mehr wir auf eine gewisse Zeit, auf ein Ende eines Zeitalters zukommen, intensiviert kommen wird und zunehmen wird. Die Fragen darum. Wer wird diese Not, wer wird dieses, was uns auch von den Medien und von den Politikern verdeutlicht wird, wer wird das lösen können, wo auch die ganze Welt in einer Bedrängnis ist, die ganze Schöpfung harrt auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, sagt Paulus im Römerbrief. Wer wird es klären, wer wird es lösen? Welche politische Initiative, welche Klimainitiative wird es lösen? Wem gehört denn das Ganze? Wer hat es gemacht? Die ganze Welt. Wer hat sie geschaffen? Und wozu? Wenn wir heute Advent feiern und über das Licht, das gekommen ist in Jesus Christus, müssen wir darüber ein Stück nachdenken. Wer bin ich eigentlich? Ich kleine Leuchte. Ich kleines Licht. Ich will nicht sagen, ich kleine Funzel. In diesem großen Universum unendlich eine Erde, die Leben hat. Ja, wir können streiten. Ist es Evolution? Ist es Schöpfung? Der Mensch braucht Erklärungen, wo kommen wir denn eigentlich her? Und beides sind Annahmen. Ja. Die Evolutionstheorie, eine Annahme mit gewissen Hinweisen und die Schöpfungsvorstellung genauso mit gewissen Hinweisen. Und jetzt entscheidet dein und mein Herz, auf welcher Basis ich mich verankere. Natürlich gibt es viele, viele Kräfte, viele, viele Menschen in dieser Welt, die wollen lieber nicht, dass da ein Schöpfer dahinter steht. Weil wenn das alles Zufall ist, dann kann ich auch leben, wie ich will. Dann ist alles Zufall. Dann ist es doch egal, letztendlich. Aber wenn ein Schöpfer, wenn ein Wille, eine Absicht dahinter steht, dass es diese Welt gibt, dass es dich gibt, dass es mich gibt, dann hat es doch auch Konsequenzen, wie ich mich zu dieser Person, zu dieser, manche sagen vielleicht lieber Kraft, ich sage Person, die uns gemacht und geschaffen hat, wie ich mich zu ihr beziehe, wie ich mich ihr gegenüber verhalte. Ja, das Wort Gottes ist natürlich voll von der Geschichte Gottes mit seinen Menschen, von der Schöpfung an. Ja, und dann ganz besonders mit dem Volk Israel über eine lange Zeit, dass von diesem Volk der Erretter für alle Nationen ausgeht, Jesus Christus. Und dass Menschen in ihrer Orientierungslosigkeit, in ihrem Nicht-Verankert-Sein, dass sie einen Halt finden und dass sie Antwort finden auf die Fragen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu denn all das? Mein Leben. Ich glaube, keiner von uns hat das selbst entschieden, dass du in dieses Leben gekommen bist, oder? Plötzlich warst du da. Ja, Vater und Mutter, im günstigen Fall bist du in eine gute Familie hineingeboren. In weniger günstigeren Fällen, wie wir ja auch in Nepal oder auf den Philippinen direkt als Gemeinde involviert sind, aber auch an vielen, vielen anderen Orten, wo Kinder in eine Welt geboren werden, die enorm herausfordernd ist, auch die eigene Familie gefährdend ist. Und trotzdem haben auch sie sich nicht ausgesucht. Es gibt einen Willen dahinter, der will, dass wir leben und dass wir das Licht erkennen. Und dass wir in diesem Licht leben und dass wir dieses Licht weitergeben. Wer ist in Kontrolle? Das wird eigentlich im Psalm 24 am Anfang gleich geklärt. Wer ist in Kontrolle? Es ist sein Eigentum. Er ist in Kontrolle. Natürlich hat er uns nicht als irgendwelche Marionetten geschaffen, als irgendwelche Puppen, sondern er hat uns als mündige, verantwortliche, ja, auf seine Augenhöhe geholte Wesen geschaffen. Sagt uns gleich im 1. Mose die Bibel. Ja. Wir sind geschaffen ihm zum Gegenüber. Uns gleich, heißt es dort schon in Mehrzahl. Elohim auch. Ja. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alle drei waren beteiligt. In der Absicht und in der Umsetzung, dass es diese Welt gibt, dass es Menschen gibt, dass es uns gibt. Mit großer Freiheit. Keiner muss in Beziehung mit diesem Schöpfer leben. Aber die Geschichte Israels Und die Geschichte des Christentums ist die Einladung, mit diesem Gott sich eins zu machen, bei ihm zu sein. Er kam in sein Eigentum und die Seinen erkannten ihn nicht. Ja, Israel hat vor 2000 Jahren in der Erwartung, dass der Messias kommt und sie befreit, nicht Jesus erkannt als den, der er ist. Dafür würde für uns in den Heidenvölkern eine Tür geöffnet, dass wir erkennen, verstehen und dass wir heimkommen ins Vaterhaus. Und er wird wiederkommen und er wird aber auch für Israel kommen. Und sie werden ihren Befreier erleben und erfahren. 3 und 4. Wer darf den Berg des Herrn besteigen? Und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Als erstes wird festgestellt, das Ganze gehört Gott, er ist in Kontrolle. Und jetzt geht es darum, dieser Gott will aber, dass wir einen Bezug zu ihm haben. Er lädt uns ein zur Beziehung mit ihm. Und dann aber diese Riesenherausforderung, wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Darfst du das? Darf ich das? Da kommen jetzt knallharte Bedingungen. Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten, keinen falschen Eid schwören. Was ist denn der Berg des Herrn? Was ist sein heiliger Ort? Ja, wir finden es ja in der Vortempelzeit, schon auf dem Berg Mose zum Beispiel, aber auch von den Propheten her immer wieder, wo sie dem Gott Israels begegnet sind. Mose, der die Schuhe auszog an heiliger Stätte. Wer darf dort stehen? Ja. Dann der Tempel, das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes. Tempel ist ja ein ganz wichtiger Begriff. Neutestamentlich bist du und ich, sind wir die Gemeinde Jesu Tempel der Gegenwart Gottes. Wer darf da dazugehören? Reine Herzen? Reine Hände? Ich müsste wahrscheinlich mehrere Schritte zurücktreten, wenn ich rein menschlich käme. Meine Reinheit reicht nicht aus. Ich weiß nicht, ob deine ausreicht. An heiliger Stätte zu stehen. Damals im Allerheiligsten, im Tempel, ja, wir wissen, durch Jesus Christus ist der Vorhang zerrissen. Das haben wir ja vorhin gesungen, die Liebe des Retters. Die Gemeinschaft mit Gott ist geöffnet. Der Hohepriester früher, der einmal im Jahr in das Allerheiligste ging, der war sich auch nicht so sicher, trotz all der Opfer, die da waren, ob er im Allerheiligsten am Leben bleibt, wenn er dort hineintritt. Es wird ja überliefert, dass man am Fuß ihn angebunden hat, wenn er stirbt, dass man ihn rausziehen kann. Viele Opfer davor, heilig. Hier wird so klar, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz, als er die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Sich selbst geheiligt hat für uns. Das betet er auch. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie heilig sind. Ich muss euch sagen, aus eigener Kraft und meine menschliche Reinheit, so stark ich mich anstrenge, reicht nicht aus, um am heiligen Berg, an heiliger Stätte zu stehen, dem heiligen Gott gegenüberzutreten. Aber Jesus Christus hat sich für dich und für mich geheiligt. Auch das feiern wir mit Advent. Ankunft des Retters. Amen. Ankunft des Retters. Kein Götzendienst. Kein Mischmasch. Kein Durcheinander. Wir können Jesus Christus nicht mit irgendeiner anderen Glaubensvorstellung vermischen. Sorry, auch wenn die Welt das versuchen will. Und wir vielleicht auf eine Zeit von Welteinheitsreligion zugehen. Jesus Christus lässt sich nicht mischen. Kein Götzendienst. Kein Götzendienst. Ja, aus der Offenbarung, wir hatten hier vor 2-3 Wochen ein Bibelseminar gemacht über diese Fragen, was kommt auf uns zu? Und da ist ja dann so diese Hure Babylon, die Mutter aller Huren. Huren heißt letztendlich Götzendienst. Weg von Gott, wo was anderes angebetet wird. Wir haben uns die Fragen gestellt, wer ist diese Hure Babylon? Und man kann wahrscheinlich viele Dinge hineindeuten, wo von Gott weggehurt wird, wo anderes zur Rettung proklamiert wird, ja, und bekannt gemacht wird. Nur in ihm allein ist Rettung, die uns wirklich durchbringt. Das ist Advent. Wir feiern die Ankunft des Retters. Die Ankunft des Retters. Es gibt viele Religionen. Es gibt vor allem auch einen Streit in dieser Welt, den besonders natürlich auch das jüdisch-israelische Volk trifft. Das ist die Spannung, die schon seit Abraham besteht. Ismael und Isaak. Ja, der Islam und das Judentum. Bis heute das Riesenspannungsfeld. Wir wissen nicht, ob demnächst ein Krieg zwischen Israel und Iran ausbricht. Die Vorbereitungen laufen. Die Spannungen nehmen täglich zu gerade. Der alte Konflikt, der da ist. Wer ist am Ende wirklich Gott? Das steht ja mit dahinter, diese Frage auch. Und dann, wenn wir in die islamische Welt schauen, nach Mekka zum Beispiel, die Kaaba, die Hadsch, wo sie aus allen Völkern hinpilgern. Dort der Stein in der Kaaba, worauf die Sünden geworfen werden. Es gibt nur einen Felsen. There's only one rock, Jesus Christ, Jesus Christus. Der erlöst, der rettet. Ja. Und da wird schon eine Kopie vom Laubhüttenfest eigentlich in Mekka zelebriert. Ständig, aus allen Nationen ziehen sie hin. Kommt aus der Bibel. Aber da geht es um Jerusalem. Riesenspannung bis jetzt. Wer darf den Berg des Herrn besteigen, wie an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind. Ich selbst kann vielleicht meine Hände in Unschuld waschen, aber damit sind sie nicht rein. Das hatte Pontius Pilatus auch versucht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber sie waren nicht rein. Jesus Christus macht dich rein, wenn du an ihn glaubst, wenn du den Erlöser angenommen hast in dein Leben, dann darfst du stehen an heiliger Stätte, weil er bezahlt hat, weil er sich geheiligt hat für dich und für mich, weil du mit ihm verbunden bist, dem Erlöser, diesem Jeschua, diesem Retter, Hamaschiach, diesem Gesalbten, von Gott gesandt. Dann darfst du stehen. Aus Beziehung zu ihm. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, der kommt nicht ins Gericht. Weil Christus schon gerichtet wurde für dich, für alle Unreinheit, für alles, was du auf dich geladen hast und für alles, wo du auch heute manchmal strauchelst und stolperst, aber in seiner Kraft wieder aufstehst. Seine Gerechtigkeit, die brauche ich. Dass er sich für mich geheiligt hat, das feiere ich. Im Advent, er ist gekommen und er wird wiederkommen. Er wird vollenden, was er vor 2000 Jahren begonnen hat. Und er wird für Israel auch vollenden, was er vor Tausenden von Jahren begonnen hat mit ihnen. Er ist der Kommende. Er ist gekommen und er wird kommen. Vers 5 und 6. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Wow, da ist es. Wer sich mit ihm verbündet, wer sich mit diesem Licht eins macht. Und wir haben ja gerade die Predigtreihe gehabt über Segen in unser Leben hinein und wie wir ein Segen sein können, auch an Botschafter, als Botschafter an Christi Stadt. Unser Auftrag, unsere Berufung, unsere Bestimmung, worin wir leben. Auch das ist Advent, Ankunft, da wir der Tempel Gottes sind, als Gemeinde Jesu. Wenn du ankommst, wer kommt denn dann an? Jesus, der Herr. Und so dürfen wir uns auch gegenseitig segnen. Dahin, wo du gehst, als ein Verbündeter mit dem Herrn, dahin kommt der Herr. Auch das ist Ankunft. Wir tragen das Licht in die Welt. So hat uns Jesus berufen. Ihr seid das Licht der Welt. Und wir sollen dieses Licht nicht verbergen, nicht verstecken, sondern wir sollen uns für ihn verfügbar machen, gebrauchen. Das ist Chanukka. Chanukka heißt Hingabe. Ich gebe mich hin, ich mache mich verfügbar. Ja, wie Paulus es sagt im Römer 12, Vers 1, ja, euer ganzes Leben sei ein lebendiger Gottesdienst, hingegeben für den Herrn. Und du wirst Segen empfangen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Wow. Uns als Christen ist klar, das sind Wurzeln, wo wir hineingenommen sind. Wir gehören in die Fettigkeit des Ölbaums Israel, wo unser Retter hervorging, von Gott gesandt. Und wir wissen auch, dorthin wird er bei seiner Wiederkunft wiederkommen. Dort wird er wiederkommen. Auf dem Ölberg in Jerusalem wird er erscheinen, um Israel nach einer letzten schweren Drangsal, der schwersten überhaupt, hat Jesus vorausgesagt, wo er sie herausretten wird. Wir haben vorhin in dem Videoclip gehört, wie viel Milliarden sie ausgeben müssen für Eigenschutz im Militär. Es wird am Ende nicht ausreichen. Allein ihr Gott ist ihr Iron Dome, wenn es ganz hart wird. Und wie es uns vorausgesagt ist, die Schlacht von Armageddon auf Israel zukommt. Er wird der Retter sein, der sie herausrettet, der kommt. Ja, welch ein Segen, dass du das Wort Gottes hast, dass du verstehst, was er tut mit der Welt, mit den Nationen und wie er auch mit Israel so an seinen Punkt kommen wird, wo sie ihn erkennen, erfahren. Und er die Herrlichkeit Israels, wie es dieser Simeon gesagt hat, am Tempel damals, als er diesen Jesus in seinen Armen hielt, wenn diese Herrlichkeit dieses Gottes Israel völlig erleuchtet und dann auch ein neues Herz, ein neuer Geist auch dort einzieht und sie erkennen. Daniel ist ja so spannend, lest das Buch Daniel. Ja, wenn wir Daniel 9 lesen, haben wir bei dem Offenbarungsseminar auch mit angeguckt. Dann nennt der Daniel von dem Engel, ja, Gabriel, übermittelt bekommen, ja, die 70 Jahrwochen, 70 mal 7 Jahre in der Geschichte Israels, die heilsbedeutsam sind. Und da geht es um 69 Wochen von der Verkündigung, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, zu einem Gesalbten, der aus dem Himmel, ja, in Israel einzieht. Wenn man diese 69 Jahrwochen, also 69 mal 7 Jahre von der Verkündigung 444 vor Christus nimmt, dann landet man am Palmsonntag von den Tagen her. Jesus, der in Jerusalem eingezogen ist. Und Jesus wird wieder einziehen in Jerusalem. Es fehlen nämlich nach diesen 69 Jahrwochen noch eine Jahrwoche von 7 Jahren. Für Israel, die noch in Erfüllung gehen müssen. Die liegen noch vor uns. Für Israel. Können bald beginnen. Ja, und dann wird er am Ende kommen und er wird wieder in Jerusalem einziehen. Aber nicht auf einem Eselsfüllen, sondern er ist der Herr der Herrlichkeit, der erscheinen wird. Und das sind die letzten beiden Verse, beziehungsweise die letzten 4 Verse aus dem Psalm 24. Die wiederholen sich ja. 7 und 8, ich habe jetzt hier 9 und 10 stehen, fast identisch. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Gerne könnt ihr schon euch bereit machen. Wir wollen nämlich jetzt gleich das Lied singen, macht hoch die Tür. Um welche Türen geht es da? Um welche Toren? Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Natürlich geht es persönlich, individuell um die Herzenstüren. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich einkehren und mit ihm das Fest des Lebens halten. Das ist die Verheißung, das ist der Hinweis für dich, Einzelner, ob du mit diesem Gott, dem das ganze Universum gehört, der in Kontrolle ist, deine Geschichte hast und in einer lebendigen Beziehung stehst. Und wenn wir dieses Lied singen, überleg, ob deine Herzenstür geöffnet ist. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann bekehr dich zu dem Herrn, zu Jesus Christus, zu Yeshua HaMashiach. Mach dich eins. Nichts anderes rettet uns. Nichts anderes bringt uns durch. Weder die Gemeinde noch Israel kommt durch, ohne dass Jesus Christus als Retter im Herzen ist, bei uns ist. Ist deine Herzenstür offen? Jemand hat mal gesagt, diese Herzenstür hat nur innen einen Griff. Es ist keine Tür, die von außen geöffnet werden kann. Die öffnest du. Und er hat verheißen, er kommt. Jesus Christus. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn er wiederkommt, dann zieht er wieder nach Jerusalem ein, als der wiederkommende Herr. Und dann werden sich auch die Tore Jerusalems öffnen. Auf diesem Bild von der letzten Folie vielleicht nochmal eins zurück. Seht ihr das noch vermauerte Tor der Stadtmauer Jerusalems? Es war schon mal zerstört, wurde wieder aufgebaut und zugemauert. Das ist das Tor, wo vom Ölberg herunter der Weg ist. Jesus Christus dann einziehen wird und sich auch dieses Tor öffnen wird, wenn der König kommt. Die Araber haben vorsichtshalber mal einen arabischen Friedhof davor hingelegt. Sie denken, ein Jude geht nicht über einen arabischen Friedhof. Aber da ist Jesus ja dann gar kein Jude. Er ist der Herr der Welt. Er ist der, dem alles gehört. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Wie Simeon es bekannt hat in Lukas 2, 32. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Jesus Christus. Herr, und dich feiern wir, dich ehren wir. Ich lade dich ein, wenn wir dieses Adventslied jetzt singen, dass du deine Herzenstür aufmachst und dass du aber auch deine Augen öffnest und mit erhobenem Haupt in die Zukunft gehst. Weil die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Amen.